Grüß Sie. Gestern starb der Fernsehschauspieler Elmar Wepper. 79 Jahre ist er alt geworden. In Erinnerung wird er bleiben als der Sepp in Irgendwie und Sowieso, aber auch als Rudi in Kirschblüten Hanami, dem seine Frau, gespielt von Hannelore Elsner, verschweigt, dass er todkrank ist und mit ihm dann Japan, das Land ihrer gemeinsamen Sehnsüchte, bereist. 10 Jahre später war er dann der Gärtner in Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon. Zu diesem Anlass war er dann zu Gast bei 1:1 der Talk bei Sibylle Gihl. Und die hat ihn gleich zu Beginn ganz unverblümt gefragt: Herr Wepper, können Sie über Gefühle reden?
Ja, natürlich. Also was muss man nicht auf Geschlechter begrenzen? Ich kann bei einem guten Film, wenn er mich erwischt, heul ich. Und was wäre die Welt ohne Gefühle? Hallo, Hilfe.
Zu Gast bei Sibylle Gihl.
Elmar Wepper. Schauspieler ohne Schublade.
Schauspieler ohne Schublade, und gleichzeitig spielen Sie relativ oft Rollen von Männern, die ganz viele Gefühle haben, aber nicht drüber reden können. Aber im wahren Leben ist alles anders, oder?
Ja, ich kann schon über meine Gefühle reden. Natürlich nicht immer und mit jedem. Aber ich meine zumindest, Gefühle darf man durchaus zeigen. Das ist nichts, worüber man sich schämen muss. Und wenn ich jetzt auf Film und so komme, finde ich, ist das Gefühl immer noch das entscheidende Element. Das ist das Wichtigste, was ein Film transportieren kann, Gefühle.
Und das geht auch wahnsinnig schnell, gell? Also das vermittelt sich schnell.
Manchmal geht es wirklich schnell. Man ist in einer Szene, sagen wir jetzt, finde ich einen Film und dann ist alles okay und dann passiert etwas. Und es wird eine Szene gespielt, die dauert vielleicht 2 Minuten und du sitzt drin und kämpfst gegen die Tränen. Also da wird in kurzer Zeit etwas evoziert in dir. Ich finde das großartig, das kann eigentlich nur der Film.
Reden Sie zu Hause über Gefühle mit Ihrer Frau?
Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie ein Programmthema irgendwann wäre. Aber wir reden schon über das, was uns beschäftigt. Und das, wenn es so sehr persönlich ist, dann sind Gefühle immer dabei. Das ist dann nicht nur irgendwelche technischen Dinge, so was macht man oder wie geht es dir oder Gesundheit, sondern man redet, wie es einem geht, oder man erzählt sich vielleicht, das ist ja auch ein bisschen Bereich Gefühle, wie man geschlafen hat, was man geträumt hat, welche Ängste man hat und Unsicherheiten. Das war ein Prozess zwischen uns beiden, auch ganz offen und frei über seine Ängste und Unsicherheiten zu reden. Ich kann mich erinnern, noch ein Satz dazu, dass man das eine Zeit lang, ganz lange versteckt irgendwie so.
Auch vor dem anderen, also ja, auch vor dem Partner auch eigentlich?
Ja, vor dem Partner, ja.
Auch um den nicht zu beunruhigen?
Ja, um ihn nicht zu verunsichern vielleicht auf der einen Seite und auch vielleicht, weil man sich ein bisschen geniert, so sich bloßzustellen.
Das heißt, Sie haben es eigentlich erst lernen müssen?
Ja, es ist ein Prozess. Also es war nicht so, dass ich es vorher überhaupt nicht konnte, aber zwischen uns beiden, und ich habe viel mehr Mut mit den Jahren gewonnen, auch die Anita, über unsere Befindlichkeiten zu reden, ohne dass man das Gefühl hat, na, wie nimmt der andere das jetzt auf?
Das Schöne ist, dass ich mit Ihrer Frau was verbinden kann, weil die meisten von uns Ihre Frau noch kennengelernt haben, weil sie im Bayerischen Rundfunk gearbeitet hat. Wo haben Sie sich denn kennengelernt?
Im Bayerischen Rundfunk.
Was haben Sie da gemacht?
Ich bekam einen Anruf, ja, für ein Hörspiel, weiß nicht mehr, so ein historisches Stück, kleine Rolle. Und dann meinte sie, ja, wir können uns ja treffen und so. Sie macht das Casting und Besetzung und wegen dem Zeitplan so. Ach, Herr Wepper, kommen Sie doch am besten rein. Vielleicht können wir mittags hier, und es war hier im Funkhaus, Kleinigkeit essen und so. Und dann habe ich das gemacht, das ist selbstverständlich. Und dann saßen wir da und geredet. Ich habe dann ein Glas Wein getrunken oder zwei. Und irgendwie hat man so gespürt, so eine Sympathie, unausgesprochen. Und dann habe ich ihr mal erzählt, sage ich, mein Gott, ich weiß nicht, meine Jugend, da war es so, da hat es so kleine Wäscheklubberl gegeben, so verschiedenfarbige. Mhm. Und da hat man sich dann an den Hemdkragen, sagen wir mal links 3 grüne und rechts 2 rote, hieß dann, ich bin Feuer und Flamme für dich, die roten, und links die grünen, ich bin noch frei.
Das haben aber alle lesen können, weil sonst...
Das war ja klar, das war ja die Sprache, die man signalisierte. Ich mag dich und du gefällst mir. Und kannst du mit mir und so. Und jetzt kürze ich das ab. Eine Woche später kriege ich so eine Schachtel mit, glaube ich, 40 roten kleinen Klubberl von ihr. Und ja, das war's dann.
Und dann haben Sie sich wieder getroffen. Und das ging ganz schnell. Das ging so schnell wie im Film. 2 Minuten? Oder wie lange hat es gedauert?
Ich sage mal, die Anita konnte ja wunderbar gut kochen. Und da bin ich sowieso, das ist ja eine große Schwachstelle, was Gutes zu essen. Also dieser dümmlich klingende Satz, Liebe geht durch den Magen, stimmt zum Teil schon, ja, stimmt schon.
Und beim Reden sind Sie aber über die Jahre noch mehr zusammengewachsen.
Ja, wir sind Räder, also wir reden miteinander. Das finde ich eine tolle Qualität. Beim Frühstück, wir reden miteinander. Wir reden eigentlich, wir gehen ja mit dem Hund spazieren. Und es könnte ja so sein, dass man sagt, ja, heute gehe ich, gehst du morgen mit dem Hund und so. Nee, wir gehen immer zusammen, weil wir da auch reden über alles Mögliche. Also das sind ganz dümmliche Sachen, das kann Alltagsgeschichte, das kann, was macht man da oder mit Freunden und so. Wir reden miteinander. Und wir machen, wenn ich das sage, wir sind die, die alles zusammen machen. Wir machen auch viele Dinge einfach, wir machen alles zusammen. Wir mögen das.
Das heißt, wenn ich Sie fragen würde, Freiheit oder Bindung, dann?
Freiheit durch Bindung.
Das ist cool. Das ist fast ein bisschen Freiheit durch Bindung.
Klingt
das
sehr heißt, philosophisch.
Wenn Sie sich, ich bin selber erschrocken, wie gut erklären das klingt. Erklären Sie es mal, Freiheit durch Bindung. Im Grunde genommen, ich verstehe es so, lassen Sie mich nachdenken, eigentlich, wenn Sie in einer guten Verbindung sind, dann haben Sie eine Freiheit, die Ihnen so schnell niemand nehmen kann. Oder?
Ja, es gibt mir einfach ein gutes, sicheres Gefühl. Ich fühle mich da aufgehoben. Und ich muss nicht irgendwie immer schauen, dass ich die Bindung irgendwie so im guten Bereich halte. Ich weiß nicht, durch alle möglichen Aktionen oder so, sondern sie stimmt einfach. Und wenn man miteinander redet und man merkt, es ist was, irgendwas da, was nicht so okay ist, dann kann man drüber reden.
Das ist ein richtig schönes Gefühl. Dann machen wir doch mal weiter mit den Wörtern. Kirschblüten oder Orchideen?
Kirschblüten, fraglos, ja.
Wenn Sie sich entscheiden müssen zwischen Blumenwiese oder englischem Rasen?
Blumenwiese, kleine Einschränkung, hätte ich gern im Garten, ist aber nicht praktikabel.
Weil man sie immer mäht, weil ihr Männer immer den Rasen mähen müsst.
Nee, nein, ich würde ja die Blumenwiese nicht mähen, die darf man ja nicht mähen, eben. Vielleicht zweimal im Jahr. Aber du darfst nicht draufgehen.
Okay, das sehe ich ein.
Wir haben einen
Sie
Hund
sehen, ich
und
verstehe
wir
gar
garteln,
nichts
also ich kann
stimmt,
dann nicht
geht.
Drüberfliegen.
Einsichtig. Ja. Sushi oder Schweinsbraten?
Beides bei Zeiten.
Selber kochen oder bekocht werden?
Bekocht werden, weil meine Frau besser kocht als ich. Sie kocht wunderbar. Ja, bekocht werden von meiner Frau.
Fliegenfischen oder Golf?
Fliegenfischen.
Aber Golf ging ja auch, gell?
Ja, ging ja auch. Aber Fliegenfischen hat ein bisschen was, was Golf nicht hat.
Wenn man auf Ihre Kindheit schaut, Glück oder Entbehrung?
Glück.
Traumberuf, Kinderarzt oder Schauspieler?
Kinderarzt.
Wenn wir auf Ihren Bruder Fritz schauen, Konkurrenz oder Bereicherung?
Bereicherung.
Ihre Frau sorgt schon auch gut für Sie, haben wir gerade gehört. Sie werden bekocht.
Sie kocht. Und sie, also unserem Hund geht es auch nicht schlecht bei ihr. Also sie, der hat schon ein besonderes Leben, muss ich sagen. Ja, unser Hund.
Dem Sohn geht es auch gut?
Dem Sohn geht es sehr gut. Der ist in Kopenhagen seit einigen Jahren da beruflich. Ich habe ja einen Enkel. Das finde ich ganz großartig, dass das einfach so geworden ist, wie es geworden ist. Ich kann es schwer umschreiben, einfach einen jungen Mann als Sohn zu haben, einen fröhlichen jungen Menschen, der trotzdem ein ganz ernsthafter Mensch ist. Das ist eine tolle Kombination.
Das ist die schönste Mischung, gell?
Ja, also ich will jetzt nicht in falscher Bescheidenheit machen und sagen, ja, das hat er sich alles selber angeeignet, weil von mir hat er schon auch natürlich ein bisschen was. Aber ich war jetzt nie der... Du machst das und du machst das nicht, Vater, oder der große Tippgeber. Oder das Einzige, was mir wichtig war, ihm das Gefühl zu geben, auch es vom Herzen kam und nicht nur, dass ich dachte, das ist erzieherisch, irgendwie okay, dass ich ihn einfach sehr, sehr liebe und dass er mit allem kommen kann, was da ist. Mit Guten und mit allem vielleicht, was ihn belastet. Er kann immer kommen. Er ist immer bei mir aufgehoben.
Und das hat ihn stark gemacht, in diese Welt hinauszuziehen. Was macht er jetzt? Was macht er beruflich in Kopenhagen?
Der ist bei Implement, das ist eine große, vielleicht, ich glaube sogar die größte skandinavische Unternehmensberatungsgesellschaft. Und der, das ist ein ziemlich harter Job, reist herum und berät dann meistens dann eine Firma vielleicht ein Vierteljahr. Da geht es um Optimierungen im Geschäftsbereich und, und.
Also hartes Business.
Es ist ein hartes Business, aber das ist keine Ellbogenfirma, sondern die legen zum Beispiel Wert drauf, wenn es zwei Bewerber gäbe, einer ganz tough mit der Note 1,3 Single und einer ein bisschen weich, 2,5 und ist verheiratet, dann nehmen sie den Verheirateten.
Jetzt wirklich endlich mal, weil wir berichten
die
seit ewigen Zeiten, dass sich das verändert und dass Chefs
nee,
ganz anders
so,
aussuchen
die
und die Realität.
So. Die unterstützen ihre Angestellten wahnsinnig im sozialen Bereich. Und so. Und das ist toll.
Und da passt ihr Sohn, der mit Liebe aufgezogen worden ist und jetzt frei in der Welt stark sein kann und flexibel ist wahrscheinlich.
Passt das schon dazu, ja?
Super. Das klingt ziemlich gut. Das klingt nach einer glücklichen Ehe, nach einer glücklichen Familie. Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon. Ihr Film. Und dem Mann, Georges, dem geht's dann nicht so gut.
Ja, das ist halt so, wie es ist. Und das ist jetzt sicherlich ein Extremfall, dass man sagt, ja, sowas gibt's auch, mein Gott, hallo. Sondern, sag ich mal, in die Jahre gekommen, so wie ich. Die Ehe hat eigentlich, die ist so durch. Sag ich mal, 35 Jahre verheiratet. Ja, was bleibt da oft? Wenn man nie aufgepasst hat, dass so eine Ehe sich ja immer bewegt, so eine Partnerschaft, und das einfach hat laufen lassen. Ja, das mit der Körperlichkeit ist längst weg. Die Liebe rutscht so weg. Die Tochter macht was, was er überhaupt nicht versteht.
Kunst.
Die will auf
moderne
die Kunstakademie.
Kunst.
Ja, und die müsste die Gärtnerei übernehmen und so. Und als seine Frau ihm irgendwann mal sagt, du lass doch die Miriam, sagt er, das ist ihr Traum. Dann sagt er, ja, was ist ein Traum? Das ist ein ganz scheiß Ding, brauche ich nicht.
Das finde ich auch so eine schöne Szene. Ich versuche schnell den Plot zu erzählen. Ich hoffe, es gelingt mir. Sie müssen mir helfen. Wir haben den Gärtner, den Georges, der in seiner erstarrten Ehe eben nie über Gefühle redet, gar nicht über Gefühle reden kann, seine Tochter nicht in den Arm nehmen kann und seine Frau schon längstens nicht in den Arm nehmen kann. Dann kommt er in finanzielle Schwierigkeiten, weil jemand einen Golfplatz bei ihm bestellt, dem dann, grüner wird's nicht, ist die Antwort drauf, das Grün des Rasens nicht gefällt.
So ist es.
Und er hat ein großes Hobby und das ist das Fliegen. Er hat eine kleine Maschine. Was ist denn das für eine Maschine eigentlich?
Das ist ein Zweidecker, ein Kibitz. Das ist eine wunderbare Maschine, weil mit der kannst du alles machen. Das ist wie ein Moped in der Luft.
Ja, so wirkt es ja auch. Ja. Da kommen auch immer so schöne Szenen, wenn sie dann mit der Maschine abdrehen.
Toll, ja.
Und als dann auf diese Maschine der Kuckuck kommt, als die dann auch noch gepfändet wird, dreht George durch und macht vielleicht das einzig Richtige. Er springt in seine Maschine, haut ab und fliegt über die Wolken dem Nordlicht entgegen davon und erlebt dann schöne Geschichten mit einer jungen, unglücklichen Frau, mit einem jungen Mädchen, die ihm eigentlich Tochter sein könnte und die sich ihn als Vater wünscht, verliebt sich in eine mehr oder minder gleichaltrige Frau und kriegt plötzlich sein Leben auf die Reihe und kann plötzlich über diese Gefühle reden, oder?
Ja, zum ersten Mal, jetzt auch nicht sprudelnd, aber zum ersten Mal tauscht er sich, wenn er dann zurückkommt. Er fliegt dann zurück, weil die Umstände es einfach notwendig machen. Es geht um den Verkauf der Gärtnerei und so und über die Eigentumsverhältnisse. Und dann sitzt er mit seiner Frau zusammen zum ersten Mal, nachts kommt er heim. Und er ist ja abgehauen. Er hat ja nur dreimal versucht, sie anzurufen. Und das Einzige, was er da immer ins Telefon stammelt, war, es tut mir leid. Es tut mir leid. Und dann ist da schon eine Veränderung mit ihm passiert. Nicht, dass er nun ein ganz anderer Mensch geworden ist, sondern das, was halt auch da war, das, was so zugeschüttet war und was er nicht wahrhaben wollte und so eigentlich die Einstellung, das Leben ist nicht lustig und komisch. Da gibt es keine Träume. Man muss schauen, dass man irgendwie älter wird. Und das irgendwie weitergeht. Das ist das Leben. Das wollte er auch seiner Tochter beibringen.
Er hat ja auch einen Traum. Er wäre ja eigentlich gerne Flugkapitän geworden.
Er wäre Flugkapitän
einer
geworden.
Einer großen Boeing.
Ja, einer Boeing. Richtig. Und dann bleibt so diese Sehnsucht, das finde ich so schön, diese fast kindliche, romantische, gar nicht verifizierbare, wo er sagt, ja, das fragt ihn mal die Emma, wo willst du denn hinfliegen? Sagt er, ich möchte ans Nordkap. Ich möchte ans Nordkap fliegen. Weil da... Wenn man das so vorstellt, da so in das Nordlicht, nein, das muss wunderschön sein. Das ist sein Traum. Das ist nicht konkret und Ding, da mache ich vielleicht ein Hotel auf oder irgendwas. Nee, in das Polarlicht fliegen vom Nordkap, das ist seine große Sehnsucht. Ja. Und das versucht er ja auch.
Träumen wir zu wenig?
Ja.
Eigentlich müsste man auch manchmal einfach sein Leben... Ich meine, Sie haben so ein gutes Leben, es klingt alles
ja,
so gut,
das
aber dass man wirklich mehr die Dinge tut, die
Träume, kann man
die
schon
Träume,
viel nachdenken
die man hat,
drüber, ja.
Dass man sie überhaupt zulässt wahrscheinlich. Mhm. Weil man kann sich sein Leben so vorstellen, also das Leben von dem Gärtner Georges, wie er so reingerutscht ist ins Arbeiten, ins Funktionieren müssen, ins...
Aber da sind wir ja alle irgendwie drin. Vielleicht jetzt, wenn dann die Umstände, wie bei ihm noch natürlich so schwierig sind, dass hinten vorne mit dem Bett nicht stimmt, dann wird alles schwierig. Nicht so könnte man sich vielleicht Dinge leisten und kann sagen, ja Miriam, dann mach du halt eine Kunstakademie und so, das ist mir wurscht, ich mache mir Gärtnerei und du machst du deinen Orchideenladen und so.
Die Monika, die
Aber wenn es dann irgendwie so ganz nach unten geht und vom Alter her die Perspektive ist dann nicht mehr da. Wenn man sagt, jetzt bin ich 70.
Es wird ja enger.
Es wird enger, was soll dann kommen? Jetzt bin ich 70, 75, was soll noch kommen?
Sagen Sie den Satz nochmal mit dem Bagger, den fand ich so schön, aber ich glaube, ich kriege ihn nicht mehr zusammen. Er bringt dem jungen Mädchen, der unglücklichen Tochter eines anderen Mannes, das Baggern bei im Garten.
Ja.
Kriegen Sie ihn noch zusammen?
Nein.
Man muss einen tiefen Bruch. Man
da
muss erstmal einen tiefen Bruch
machen. Und dann erneuerst du, und dann tust du frische Erde rein, dann erneuerst das und dann kannst du es wieder was pflanzen und dann wird das wieder was so ähnlich. Also man muss eigentlich alles umkrempeln und den alten Schrott und den Dreck und die verbrauchte Erde, die in einem ist, das, was einen so belastet, das muss raus. Das kann man nicht nur irgendwie so ein bisschen rummodeln und dann ein bisschen was frischen Samen einstreuen und dann wächst die Liebe und so. Das ist zu wenig.
1:1 der Talk in Bayern 2 mit Elmar Wepper. Wenn ich wieder nach Augsburg ziehen müsste, dann, Herr Wepper?
Wüsste ich nicht, wohin, weil ich war so lange nicht in Augsburg.
Aber Sie sind da geboren.
Das ist jetzt, ja, was soll ich dazu sagen? Soll ich mich entschuldigen oder was?
Nein,
ist halt,
ich habe ja immer gedacht, Sie sind Münchner.
Nee, ich bin
ja
in Augsburg.
Ich habe gar nichts gegen das wunderschöne Augsburg. Aber ich
auch
immer,
nicht.
Ich hätte schwören können, ich hätte um eine gute Flasche Wein gewettet, dass Sie in München geboren und aufgewachsen sind.
Nee, das hätten
Sie
verloren, die gute Flasche.
Aber
weiß ich nicht, was für Sie eine gute Flasche Wein ist.
Das erkläre ich Ihnen nach der Sendung.
Okay. Nee, es war ja der Grund, warum ich in Augsburg geboren bin. Wir waren evakuiert. Meine Mutter kommt aus Mehring, das ist bei Augsburg, auf dem Land draußen. Und München wurde schon bebombt. Und nach
1944,
München zurück,
16. April 1944.
War das nicht mehr möglich. Und dann war die Entbindung halt kürzeste Weg nach Augsburg. Ja. Fühle mich aber, ohne dass die Augsburger das missverstehen, um Gottes Willen, schon als Münchner ist es halt irgendwie so.
Und da groß geworden?
Ja, das ist von den ersten Lebensmonaten dann oder noch im Vierteljahr bis heute, ja.
Ich habe vorhin schon mal gefragt, Kindheit, Entbehrung oder Glück, und Sie haben ganz schnell geantwortet, Glück.
Ja, spontan, weil es so ist, war so, ja.
Das war das Kriegs- und Nachkriegs-München. Das heißt, in Freiheit aufgewachsen?
Ja.
Ohne Helikoptermutter? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, meine Mutter hat schon aufgepasst, aber den Begriff gab es damals nicht, Helikoptermutter. Nein, meine Mutter war sehr fürsorglich, aber ich sage mal, man konnte ja auf die Straße gehen. Wir haben in der Karl-Schürz-Straße hinten, aber jetzt natürlich schon.
Wo ist das? Müssen Sie nicht Münchnern erklären? Und mir auch.
Arnulfstraße hinten am Stäubenplatz, da wo der Hirschgarten anfängt. Da haben wir Eishockey gespielt mit den Schülern. Da war kein Auto. Wir waren im Hirschgarten in die Beeren, in die Himbeeren und in die Schwammerl. Wir konnten von der Arnulfstraße vom ersten Stock aus, also gar nicht von ganz oben, konnten wir die Alpen sehen, wenn das Wetter danach war.
Weil München einfach nur niedriger war und weniger.
Nein,
und
da
kleiner,
war nichts,
oder?
Da war Bahngelände. Dann gab es den Postsportplatz, da haben wir Fußball gespielt und hinten aus Richtung Schlosspark. Das hieß bei uns die Steppe, da sind wir hinaus. Das war wilde Gegend. Da hatte meine Mutter manchmal ein bisschen Angst, weil da haben so in der Nachkriegszeit Leute in so Erdnotunterkünften gelebt, also die keine Wohnung hatten. Aber ansonsten war Freiheit. Wir haben alles machen können als Kinder.
Es war
richtig
schon
toll. Es war, ja.
Gutes Aufwachsen, ja.
Tolles Aufwachsen.
Wie war der Bruder, der 3 Jahre ältere Fritz?
Ja, wie halt der ältere Bruder so ist, das ist so.
Also der, wenn ich meinen Mann fragen würde, würde er sagen, anstrengend.
Ja, anstrengend ist ein nettes Wort. Ja, der hat sich mir zwischendurch immer wieder brutal spüren lassen, dass er der Ältere ist. Ich sage mal, wir haben ja so einen Boxkampf zum Beispiel gemacht. Da hatten wir so einen Flur in der Arnulfstraße. Da haben wir so Fäustlinge bekommen, so Winterfäustlinge.
Nee,
nicht zum Boxen, so Winterfäustlinge.
Einfach Handschuhe,
also,
ja.
Und dann haben wir uns so Kissen umgebunden, der Fritz und ich mit so Gürtel oder so Schnur. Und in dem Flur, das war dann der Boxring. Und der Fritz als Älterer, der durfte dann immer den Anfang und das Ende von der Runde bestimmen. Das war er, weil der war der Fritz, war 3 Jahre älter.
Die Regeln hat er aufgestellt.
Die Regeln hat er aufgestellt und dann war es manchmal so. Dann ist er auf mich los, hat Gong gesagt, hat mir eine reingehaut und dann hat er gesagt, Gong, Runde zu Ende.
Große Brüder. Hätten Sie sich nicht manchmal lieber eine große Schwester gewünscht?
Nein, eigentlich nicht. Nein. Ja, wenn eine da gewesen wäre, dann wäre das ja auch wunderbar gewesen.
Ich wollte immer einen großen Bruder haben. Ich hätte es einfach toll gefunden. Ich habe eine große Schwester, was jetzt wunderbar ist. Aber als Kind hätte ich immer einen großen Bruder haben wollen.
Ja, ich meine, der Fritz hat ja auch versucht, aber das hat er Gott sei Dank bald wieder aufgegeben, so eine Vaterrolle einzunehmen.
Ihr Vater ist im Krieg gefallen?
Ja, ist im Krieg gefallen.
Haben Sie den kennengelernt eigentlich?
Nee. Also er hat mich kennengelernt, aber es musste im Mai 1944, nachdem er so kurz geboren war, musste er wieder an die Ostfront. Und da kam er dann nicht mehr zurück. Ich habe keine Erinnerungen an ihn.
Und dann war der Fritz der Vater, aber hat es nur kurz versucht?
Ja,
oder?
Aber wirklich mehr schlechtes Recht. Der Fritz hat dann schon eben sein Ding gemacht und so, ja.
Hat sich Ihre Mutter wieder verliebt? Hat die wieder jemanden kennengelernt?
Nein.
Die ist wirklich Witwe geblieben?
Die ist Witwe geblieben, ist immer alleine geblieben. Hat natürlich manchmal auch in sehr starkem Maße dann ihr großes Liebesbedürfnis oder Liebefähigkeit, die sie hatte, natürlich auf die Kinder gewälzt. Der Fritz, der ist relativ früh raus und war irgendwo mit 16, 17, hat ja schon angefangen, sein eigenes Leben zu machen. Ich war zu Hause.
Dann ging die ganze Liebe in den
Elmar. Die ganze Liebe ging auf mich, auch mit der Bürde einer ganzen Liebe, habe ich dann das durchgestanden. Aber das klingt unfair. Meine Mutter war auch meine große Liebe über viele, viele Jahre. Und ich habe sie immer verehrt, weil sie einfach eine großartige Frau war.
Wie hat Ihre Mutter Sie ernährt? Was hat sie gearbeitet?
Wir hatten damals noch ein sogenanntes Kaufhaus Wepper, gab es. Das gibt es heute nicht mehr, aber das Haus, das ist so ein Jugendstil-Eckhaus in der Schulstraße in Neuhausen. Mhm. Das ist uns Gott sei Dank erhalten geblieben. Das habe ich dann in späteren Jahren übernommen. Und da gab es unten, das gibt es noch Fotos, Kaufhaus Wepper hieß das, in großen Lettern.
Was wurde damals, da alles verkauft im Kaufhaus Wepper?
Ja, damals war das waren Kurzwaren, das waren ein bisschen Kleider und Geschichten. Also eigentlich ein gut sortierter, größerer Mischwarenladen.
Schön.
Und da war meine Oma nur im Geschäft. Mein Vater, wie gesagt, im Krieg gefallen. Aber irgendwie hat meine Oma das ein bisschen verwirtschaftet und das wäre beinahe unter den Hammer gekommen. Aber Gott sei Dank ist uns das geblieben, ja.
Das stand aber nie an, dass Sie mal Kaufhauschef, Geschäftsführer,
Verkäufer. Das wäre nicht mein Ding gewesen. Nee, ist einfach ein Teil der Wepperschen Historie in München.
Das Wepper Kaufhaus.
Ja, Kaufhaus Wepper.
Toll. Haben Sie manchmal Sehnsucht danach, dass es wieder so kleine Läden gibt? Also ich bin auf dem Land aufgewachsen und kaufe eigentlich, wenn es irgendwie geht, immer in kleinen Läden ein. Haben Sie auch so eine Solidarität als...
Ja, haben meine Frau vor allem. Also im Planet gibt es ja das sogenannte Bütchen, so nennen wir das. Das ist Obst- und Gemüsehändler, kleiner.
Bütchen klingt ja ganz nach Köln.
Das heißt, meine Frau sagt Bütchen dazu, ich weiß gar nicht, woher der Name kommt. Dann haben wir natürlich einen tollen Metzger, da fahre ich auch die 5 Kilometer nach Lochham rüber, der einfach eine tolle Wurst hat, tolles Fleisch. Ja, und wir haben verschiedene Sachen. Wir haben einen Sickinger, wir haben eine Hofpfisterei. Das sind jetzt keine, es ist ja auch eine Kette. Und dann für manche Sachen, die man halt sonst nicht kriegt, fährt man dann doch in ein Lebensmitteleinkaufszentrum. Das ist so, ja.
1:1, der Talk. Zu Gast bei Sibylle Gihl.
Elmar Wepper, wer kennt ihn nicht?
Ja, wer kennt ihn nicht, den großen bayerischen Schauspieler Elmar Wepper, der so viele Figuren verkörpert hat, die vielen von uns regelrecht ans Herz gewachsen sind. Gestern ist er gestorben und wurde 79 Jahre alt. Wenn man so lange wie er im Geschäft war, dann kennen einen die Leute. Als er 2018 bei Sibylle Gihl zu Gast war, wollte sie deshalb von ihm wissen, wie ist das denn, wenn man auf die Straße geht und die Leute einen kennen?
Ja, aber es hält sich Gott sei Dank in Grenzen. Interessanterweise werde ich dann im Nicht-Bayerischen öfter angesprochen. Und Planegg sowieso nicht, da kennt man sich, die kennen mich seit 30 Jahren. Also da schaut keiner, vielleicht ein Fremder, der sagt, ist das nicht der Wepper oder was ist denn der da drüben, der komische kleine Mensch, ah, das ist der Wepper. Und ich muss sagen, die Leute, die da leben, die Planegger, soweit man sowas verallgemeinern kann, die sind nicht so kleingeistig oder so spießig. Das sind eigentlich interessante Menschen und gerade da oben, wo ich wohne, diese Gegend, wir haben eine gute Nachbarschaft. Wir pflegen die Nachbarschaft, das geht vom Professor bis zur Masseurin und so. Man trifft sich auch zweimal im Jahr, da bringt jeder sein Grillessen mit und da sitzt man beieinander und ratscht und das ist bewusst, dass man so diesen Zusammenhalt pflegt.
Ist ja auch was Wichtiges. Kann man denn als Schauspieler, der bekannt ist aus Film und Fernsehen, so ein ganz normales Leben führen? Es wird ja im Moment auch wahnsinnig viel diskutiert, MeToo-Debatte ist nur ein Stichwort. Sie sind immer...
Ja, jetzt frage ich mal, warum sollte man kein normales Leben führen können?
Vielleicht, weil es einem ein bisschen Flausen in den Kopf treibt, bekannt zu sein, durchs Fernsehen
also
bekannt
wer
zu sein,
das
dieses Schillernde irgendwie?
Wer das über die Jahre nicht lernt, dass das ja also wirklich ein Kas ist, sage ich mal, und der eigentlich nur Kraft kostet und das interessiert ja auch keinen Menschen. Und natürlich freut es mich, wenn ich merke, dass ich auch geschätzt werde oder dass die Leute den einen oder anderen Film mögen und zu mir kommen und sagen, ja, Weppers ist ein toller Schauspieler, darf ich Ihnen das mal sagen? Das freut mich natürlich. Es ist ja nicht so, dass ich denke, hallo, brauche ich nicht. Nein, das ist ja so ein Feedback. Im Film kriegst du es ja, auf der Bühne kriegst du vielleicht den Applaus direkt. Aber da kriegst du es ja dann irgendwie später. Und das tut einem gut und es ist wichtig. Aber ich habe das Gefühl, wenn mich jemand mag, weil ich so bin, wie ich bin, und wenn jemand sagt, das ist der Schauspieler da, der Weber und so, mich nicht mag, ja, dann mag ich mich nicht. Das ist mir eigentlich wurscht, muss ich sagen. Ja.
Ihr erster Verdienst war hier im Bayerischen Rundfunk. Das waren 5 Mark. Was haben Sie denn damit gemacht eigentlich?
Ja, das, wenn ich wüsste, aber 5 Mark war damals viel Geld.
Aber ja. Sie haben damals schon gesprochen, gell?
Ja, Kinderfunk, Schulfunk. Und ich weiß noch, so die ersten Rollen, das war der Günther Stamm, gab es einen so Regisseur, und Friedrich, der hat so die Redaktion Schulfunk, Kinderfunk gemacht. Und dann kam dann so ein Textbuch und dann hatte ich 2 Sätze. Ich kann mich erinnern, ich war ja so aufgeregt, ich war immer so voller Angst, das Kind. Und die habe ich dann sowieso unterstrichen mit dem Lineal und dann auswendig kennengelernt. Und dann musste man diese 2 Sätze dann irgendwie sagen und ich habe Angst gehabt, dass ich es nicht gut und richtig mache. Kann mich noch erinnern. Oder beim Synchron. Ach, dann das Kind, wir haben einen...
Fury
habe ich synchronisiert hier in München, ja, den kleinen Joe. Und da gibt es ja noch einen Vorspann. Auf YouTube kann man noch gucken, also gibt es ja einen Fury und dann ist im Vorspann, wenn dieses Pferd so... Ja. So hochspringt und da ist der kleine Joe, das ist der noch von der ersten Staffel, der sagt, Fury, wollen wir einen kleinen Ausritt machen, hast du Lust? Und dann macht das Pferdl.
Das sind auch Sie.
Das bin ich. Aber dass das noch existiert, das ist für mich, da kriege ich feuchte Augen.
Ja, das ist alles Kindheit. Gell? Ja, und es wird Kindheit. Einem so schnell, weil Sie auch vorhin gesagt haben, in 2 Minuten Gefühle, man ist sofort wieder in der Zeit eigentlich auch drin, finde ich. Gell?
Ja.
Aber es gibt natürlich nicht nur das Schauspielen, sondern es gibt ja auch noch was mit Fernsehen zu tun hat und mit Essen. Sie kochen zusammen mit dem Alfons Schubeck.
Ja, das ist richtig, ja. Das heißt, wir haben jetzt aufgehört. Das Bayerische Fernsehen hat das eigentlich kommentarlos beendet. Da war ich dann doch ein bisschen...
Wir machen ab und zu solche Sachen.
Enttäuschend irritiert, sage ich mal, gelinde ausgedrückt.
Sagen Sie mir lieber, was Sie davon gelernt haben in der Zeit fürs praktische Leben.
Ja, viel. Ich sage mal,
beim Kochen.
Wenn ich sage, 15 oder 16 Jahre, vielleicht waren es sogar 17 mit dem Alfons, wir haben über 1000 Gerichte gemacht. Also selbst wenn du nicht wollen würdest, du lernst da gewisse Basisgeschichten. Du stellst natürlich auch fest, dass die Kocherei eines Profikochs, der bei, ich weiß nicht, Ducasse und bei sonstigen Dingen in Paris gelernt hat, das ist eine ganz andere Stufe. Also handwerklich kann man dem Alfons überhaupt nichts vormachen. Und wenn er irgendwie jetzt noch mal erzählt, wie er so ein Schnitzel geht und wie man so eine Soße ansetzt, dann steckt ja da ein Wissen. Er weiß ja so viel über das Kochen handwerklich.
Weil er eigentlich auch von der Chemie was versteht.
Genau. Und ich sage mal, ein großes Verdienst ist bei ihm, dass er nicht jetzt nur so an der Kocherei stehen geblieben ist, sondern er hat sich ja um Kräuter, er hat sich ja um den Gesundheitsaspekt beim Kochen sehr bemüht.
Wir können uns alle ein Leben ohne Ingwer nicht mehr vorstellen, seit wir Alfons Schubeck kennen.
Ja, ich muss Ihnen sagen, ich habe auch etwas, das hätte ich ja vergessen, beim Frühstück. Unabdingbar ist jeden Morgen ist unser Honig-Zitronen-Ingwer-Shot, den ich mache seit vielen Jahren.
Ein Shot ist was Kurzes, oder?
Was Kurzes, Prägnantes, das heißt pro Person eine Zitrone in so ein kleines Glasl. Ja, dann 2 Teelöffel Honig,
ja,
und 2 oder 3 Scheiben Ingwer, dann ist das kleine Glas, das wäre so voll, und dann mit kochendem Wasser überschütten.
Okay.
Das tut dem Honig vielleicht nicht ganz gut, aber es ist trotzdem, und dann wird das getrunken.
Und damit werden wir alle 100. Was mich noch viel mehr interessiert, ist die Soßen. Die macht er ja auch immer. Haben Sie das auch gelernt? Hat er Ihnen das beigebracht?
Ja, klar. Einen bestimmten Soßenansatz. Er ist ein wunderbarer Soßenkoch und ich meine, es gibt so einen Satz, den ich absolut unterschreibe, was das Kochen betrifft. Wer die Soße hat, hat die Küche. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ja. Sie merken, wenn das leicht ist, wenn die teilweise Transparenz hat, wenn die sich nicht so drüber hängt übers Essen. Oder wenn es zum schwierigsten Gang bei einem längeren Menü geht, sagen wir zum vorletzten, irgendwie das Fleisch, ob es ein Reh ist oder irgendeine geschmorte Rindsbackerl oder so, wo man eh schon ein bisschen kämpft. Und wenn dann die Soße so einem Koch gelingt, dass sie trotzdem transparent und leicht ist und nicht wie so ein Gummisaft am Gaumen klebt, dann kriegst du das nicht mehr raus geschmacklich, selbst mit einem Dessert nicht. Da fängt die ganz, ganz hohe Schule an.
Ich krieg Hunger. Lassen Sie uns von was anderem reden. Lassen Sie uns vom Fliegenfischen reden. Als ich vorhin gesagt habe, Golf oder Fliegenfischen, war die Antwort ganz schnell Fliegenfischen. Erklären Sie es mir. Ich weiß nicht wirklich, wie es funktioniert.
Also ganz kurz erklärt, man fischt keine Fliegen, sondern man fischt mit Fliegen.
Soweit war ich noch.
Ja gut, ja. Das ist nur also für die, die es gar nicht drauf haben, muss man das vielleicht vorneweg sagen. Also man kauft eine gebundene, künstliche Fliege und da gibt es Fliegenimitationen, es geht in die Hunderte. Die versuchen, ein Insekt zu imitieren in der Form. Das ist ein kleiner Metallhaken, kann auch größer sein. Jetzt nehmen wir mal Trockenfliegen. Es gibt Trockenfliegen und Nassfliegen. Die Trockenfliegen schwimmen auf dem Wasser. Mhm. Und die Nassfliegen oder Nymphen, die sind unter Wasser. Die hohe Schule ist das Trockenfliegenfischen. Da werden dann so gewisse Dinge, so Hahnenfedern aufgespreizt, drum reingebunden. Das ist eine Kunst. Und dann sprüht man das vielleicht mit Silikon an oder macht ein bisschen Entenfett, Bürzelfett so. Und dann schwimmt die Fliege auf dem Wasser. Jetzt hat man im Gegensatz zur normalen Angelei, also ein Fliegenfischer würde ablehnen zu sagen.
Sie sind kein Angler.
Nein, das ist ein Fischer, Sportfischer. Der Angler schmeißt ja so sein Angel raus, plopp, den Schwimmer, der stinkt, steht dann und wenn er irgendwann zuckt, weiß er, da unten ist ein Fisch dran. Vorsicht. Beim Fliegenfischen hast du eine spezielle Rolle und Schnur und Gerte. Diese Schnur hat ein Gewicht, relativ schwer, und du lässt mit jedem Schwung nach vorne, da berührt diese Schnur nicht das Wasser, schwingst du in der Luft vor und zurück. Sag mal, bis du weißt, jetzt habe ich die Länge erreicht, wo ich weiß, da steht ein Fisch, wo ich meine Fliege präsentiere.
Woher weiß ich, wo ein Fisch steht?
Weil erstens kennst du die Stellen, die Gumpen, und dann im Sommer, wenn die steigen.
Das ist am Fluss oder wo?
Am Fluss, ja. Das siehst du ja, die kommt ja immer so hoch, die Forelle, was weiß ich, so alle 2 Minuten nimmt der Insekt auf. Oder es gibt sogar die Beißzeiten, sagen wir, da rührt sich gar nichts im Sommer und plötzlich um 4:45 brodeltes Wasser. Das ist die Beißzeit. Da kommen die ganzen Forellen, die unten stehen und wollen fressen. Solare Beißzeiten. Und da musst du deine Fliege so präsentieren, du siehst sie auch abtreiben auf dem Wasser, dass sie frei schwimmen, so jetzt auf deinen Fisch, wo du weißt, der steht da unten, zutreibt und dann gibt es und dann nimmt er. Und dann geht die Schnur ab.
Und das war sein Pech?
Ja, das war sein Pech. Jetzt sage ich mal, die Fliegenfischerei ist die weitgerechteste Fischerei aus dem einen Grund, weil die Forelle nimmt fast immer nur die Fliege ganz vorne am Maul. Im Gegensatz zum Karpfen oder irgendwas, eine Schleie. Die schluckt den Drillingshaken und da musst du den Fisch tot machen, weil selbst wenn du den Haken rausbringst, machst du die ganzen Eingeweide kaputt. Und dann, wenn der zu klein ist oder wie gesagt untermassig oder was, dann kannst du ihn befreien.
Dann drillst du ihn her wieder
und da brauchst du den Fisch gar nicht groß anfassen, sondern nimmst mit der feuchten Hand, das ist wichtig, und machst den Haken frei.
Und das ist ansonsten, mehr wie Jagen, gell? Das ist mehr ein.
Es ist ein Jagen, es ist genau, du jagst den Fisch. Und man castet ihn richtig. Also das ist halt wahnsinnig aufregend. Und an einem guten Wasser, wenn du die richtige Fliege erwischst, kannst du dann relativ schnell dabei sein. Dann, weiß ich, 4, 5, 6 Forellen. 2 nehme ich dann mit für zu Hause. Oder wenn ich mit dem Fritz fischen bin, dann machen wir 2 am Wasser in seinem Räucheröferl.
Er macht das auch?
Ja, wir fischen zusammen manchmal. Und dann trinkt man eben gesagt einen guten Wein dazu und dann ratscht man auf einmal wieder heim.
Wird da beim Fliegenfischen geratscht oder danach?
Ach, beim Fischen nicht richtig. Da sagt man nur vielleicht, du geh ein bisschen weiter hinüber oder Vorsicht, hinten, dass du nicht hängen bleibst, weil die Schnur ist in der Luft. Du brauchst hinten mindestens dann auch, wenn du 10 Meter nach vorne castest, brauchst du diesen Platz auch nach hinten beim Hinterwurf. Und wenn da ein Gebüsch ist am Ufer, das geht nicht. Da kann man dann Rollwurf oder so Sachen machen, aber das sind Spezialtechniken. Da ratscht man dann nur so, du pass auf, geh ein bisschen weiter hinüber, da ist eine gestiegen und so.
Und das Ganze in Gummistiefeln, oder? Was trägt man
ja, da? Ja, also wenn das Wasser ganz flach ist, dann zieht man vielleicht so Hip Waders an, die gehen so über den Oberschenkel. Und ansonsten hast du so eine Warthose, da kannst du bis zur Brust reingehen. Und du hast deine Fliegenweste, da hast du alles dabei, du bist völlig autark. Du hast deinen Korb umhängen, deinen Weidenkorb, wo der Fisch reinkommt. Du hast hinten einen Kescher an einem Gummizug, der hängt hinten. So ein Holzkescher, den brauchst du, um den Fisch dann aus dem Wasser zu heben. Und hast alles dabei und kannst dann auch so eine Flussstricke abgehen.
Irgendwie erinnert mich das fast an Bogenschießen. Weil sie, also auch wenn sie davon erzählen, das ist so konzentriert. Da vergisst man alles andere, kann ich mir vorstellen.
Alles, ja.
1:1 der Talk. Und bei mir sitzt Elmar Wepper, ein leidenschaftlicher Fliegenfischer. Aber noch vieles mehr. Wir haben vorhin schon mal so ein bisschen über Ihren Beruf gesprochen und über Ihre Berufswahl. Und da habe ich gesagt, Kinderarzt oder Schauspieler. Und Sie haben gesagt?
Kinderarzt.
Warum?
Ich weiß noch, ein bisschen ist es so wie mit meiner Lieblingsfarbe, die ich als Kind gewählt habe. Da habe ich Gelb genommen. Ich sage nur, ein bisschen ist es so. Weil ich habe überhaupt niemanden gekannt damals unter meinen Freunden, also der Gelb genommen hat. Da haben wir die Farbe so leid getan. Jetzt, und ich mache,
Ihnen hat die Farbe leid getan.
Jetzt will das nicht heißen, dass ich Kinderarzt werden wollte, weil mir die Kinderärzte so leid tun. Das war nicht der Fall. Aber irgendwie haben wir gedacht, ich muss irgendwie was Gescheites machen.
Dieses Männchen in Gelb sollte nicht alleine stehen.
Ja, und habe mir das irgendwie so eingebildet. Aber darüber hinaus wäre es schon was gewesen, was mich interessiert hätte. Und wenn ich jetzt sage, ich glaube, ich wäre nicht der schlechteste Kinderarzt geworden, dann meine ich es so, wie ich sage.
Und warum haben Sie dann nicht Medizin studiert?
Zwei Dinge. Ich war mit der Bundeswehr fertig, war in Erding in der Personalverwaltung. Und irgendwie dachte ich mir, das ist jetzt die Zeit und so, irgendwie relax möchte und aber muss aber studieren. Und da war auf der einen Seite, ist das nicht zu schwer und so, möchte ich das jetzt ein bisschen entspannter angehen. Aber der entscheidende Punkt war, genau in diesem Jahr, als ich mit der Bundeswehr fertig war, ist Theaterwissenschaft ordentliches Lehrfach geworden in München. Es war nur so ein Nebenfach, so ein Luxusstudierfach. Da kam Professor Lazarowitsch und da haben wir gedacht, das ist Wink des Schicksals. Ich muss Theatergeschichte lernen. Studieren.
Aber mit Theaterwissenschaften wird man ja alles nur definitiv kein Schauspieler.
Ja,
ich werde nur viele Schauspieler.
Ich weiß gar nicht, wie es damals war, was man überhaupt mit Theatergeschichte geworden ist. Das war schwer.
Ja. Wahrscheinlich Professor für Theatergeschichte.
Ja.
Oder Journalist.
Ja, Dramaturg oder was. Also das war aber alles nicht mein Ding.
Und Germanistik haben Sie noch studiert?
Germanistik habe ich studiert und Sprechkunde bei der Professor Weithase, ganz tolle Frau. Gibt es natürlich nicht mehr, aber damals
Sprechkunde
schon eine alte
ist Sprecherziehung.
Dame. Nee, Sprechkunde ist, ja, wie soll ich sagen, da gab es zum Beispiel ein Seminar. Wie beurteilen Sie die sprecherische Wertsetzung von Thomas Mann, Novelle Schwere Stunde, die das Schicksal von Schiller zeigt, als er am Wallenstein zu scheitern drohte? Und dann ist diese Novelle, und das sollte man aufgrund des Textes herausinterpretieren, wie man den sprecherisch gestaltet durch diesen Text Schwere Stunde von Thomas Mann.
Gut, dass Sie trotzdem guter Schauspieler geworden sind, kann man da fast nur sagen, oder?
Ja, aber das war ein interessantes Thema. Mir hat das damals erst nicht gefallen. Wir haben mal so Sachen wie, oder zum Beispiel, was ja kein Mensch weiß, es gibt den physiologischen und den pathologischen Glottisschlag.
Bitte erklären.
Der physiologische Glottisschlag ist die angehauchte Stimmlippenöffnung, die vor allem in der süddeutschen Lautung, also das aspiriert man, aber sagt er, also und die Nordseite, die pathologische, ist die Stimmlippensprengung, also das ist...
Das ist das, was dann gerne ploppt am Mikrofon.
Das ist hängen geblieben, und wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt zurückschaue, denke ich, das ist eines der wenigen Dinge bei meinem Studium, das ich jetzt noch weiß, und das finde ich großartig.
Also ich finde großartig, was Sie überhaupt noch alles wissen. Wenn Sie auf dieses Leben schauen, weil wir ja vorhin auch gesprochen haben über den Schorsch, den Gärtner im Film Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon. Der hat ja relativ spät erst auf sein Leben geguckt und hat alles nochmal rumgerissen. Würden Sie noch irgendwas rumreißen? Würden Sie irgendwas verändern? Schauen Sie auf ein gutes, gelungenes, glückliches Leben?
Ja, das soll jetzt nicht hybrid klingen, es ist so eigentlich. Und ich schaue auch, sagen wir, sehr dankbar zurück, weil ich habe da viele Dinge erfahren dürfen, die jetzt nicht so waren, weil ich jetzt irgendwie das so toll gemacht habe oder beeinflusst habe, sondern die sind halt passiert oder ich bin da irgendwie beschützt worden in vielen Dingen.
Ein Beispiel im Kopf?
Ach, ich will mal sagen, das ist ja meine ganze Kindheit und Jugend, das muss ich nochmal meine Mutter erwähnen, die... Einfach, wo ich merke, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber das merkt ja auch der Schorsch ein bisschen in diesem Film, dass Liebe ist eigentlich der Schlüssel, die Möglichkeit zu lieben ist eigentlich der Schlüssel fast zu allem. Auch wenn man manchmal, wenn man liebt, dadurch bestraft wird oder...
Weil man empfindlicher ist,
weil man verletzlicher wird. Ist. Ja, verletzlich ist, genau. Und diese Versehrbarkeit, die wir ja alle spüren und haben und die aber auch, finde ich, unabdingbar ist, also... So ganz sicher versuchen, durchs Leben zu kommen und sich anzuwappen, das ist es nicht.
Und das macht einem dann vielleicht auch wirklich die Kostbarkeit des Lebens klar?
Meine ich schon. Also gerade die Versehrbarkeit, dass wir eben alle immer verletzbar sind. Und das finde ich auch, wenn ich das sage, ja, wie finde das, wenn ich das bei einem Schauspieler spüre irgendwie. Und da mag der vielleicht sogar irgendeinen Bad Guy spielen in einem amerikanischen Krimi. Ich denke zum Beispiel an Nicolas Cage, ist in meinen Augen so ein Schauspieler. Da spürst du immer so diese Versehrbarkeit, die er so in seinem Spiel hat.
Also jetzt machen Sie doch nochmal die Augen zu und ich würde doch nochmal die Frage stellen. Kinderarzt oder Schauspieler, Traumberuf?
Ja, vielleicht spüre ich meinen Kinderarzt, der Schauspieler.
Ich glaube, Sie müssten zumindest 50-50 antworten, weil ich finde, Sie lernen doch eigentlich auch als Schauspieler so viel übers Leben und das ist doch auch ein großes Geschenk.
Da haben Sie schon recht, ja. Da haben Sie schon recht. Vielleicht ist es auch ein bisschen so eine kokette Attitüde, wenn ich das sage, Kinderarzt. Vielleicht meine ich es gar nicht so ernst.
Vielen herzlichen Dank, Elmar Wepper, Schauspieler. Gott sei Dank.
Und jetzt hat ihn der Herrgott zu sich gerufen, wenn ich das so sagen darf. Zum Tod des Schauspielers Elmar Wepper war das eine Wiederholung von 1:1 der Talk aus dem Jahr 2018.